Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos. Eine True Crime Podcast Miniserie.
Hallo und herzlich willkommen zu Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos, unserem kleinen Podcast, mit dem wir ja dem Mythos Jack the Ripper auf die Spur kommen möchten. Und ich bin natürlich nicht alleine. Auch heute ist wieder meine Co-Moderatorin Nina mit dabei.
Ja, hallo. Wir sind ganz beglückt, wieder auf euren Ohren sein zu dürfen heute. Und Dennis, schön, dass wir hier zusammensitzen.
Genau, zu unserer zweiten Folge. Mhm. Wir haben ja gesagt, dass wir gerade ein bisschen die Bühne aufbauen. Und wir wollen heute diesen Bühnenbau abschließen, indem wir uns zwei wichtige Institutionen anschauen möchten, die noch wichtig sind, wenn wir nachvollziehen, wie aus einem unbekannten Serienmörder eine ja mythologische Figur, eine popkulturelle Figur werden konnte. Und zwar wollen wir uns einmal die Polizei angucken und die Presse. Und wir werden aber auch nochmal Einblicke in zwei Ereignisse bringen, die unmittelbar vor der Mordserie stattgefunden haben, die auch wichtig dafür sind, um sich in die Menschen hineinzuversetzen, was sie erlebt haben, bevor diese Mordserie begann, damit wir ungefähr ein ähnliches Vorwissen haben wie die Zeitzeugen damals.
Genau, wir tauchen also ein in die Zeit, in der das Ganze passiert ist, und wir halten das für unbedingt wichtig, damit man verstehen kann, wie es zu dieser Mythologisierung kommen konnte. Und wenn ihr Interesse habt an dem Thema und uns gerne folgen wollt und gerne vielleicht auch mal einen Kommentar da lassen wollt oder mit uns ins Gespräch kommen, was uns natürlich riesig freuen würde, dann folgt uns doch auf Instagram. Und damit können wir ja dann eigentlich schon wieder eintauchen in das London der 1880er Jahre.
Fangen wir heute an, uns die Polizei anzuschauen. Warum ausgerechnet die Polizei? Es ist sicherlich interessant, wie die Polizei versucht hat, dem Mörder auf die Spur zu kommen. Und dazu müssen wir verstehen, wie die Polizei sich bis zur Mordserie entwickelt hatte. Denn wir können sagen, sie war noch gar nicht alt. Sie war 50, 60 Jahre alt, also noch eine junge Organisation. Aber man kann auch rückblickend sagen, dass die Ripper-Morde oder besser gesagt die Whitechapel-Mordserie der erste Schritt in die moderne Kriminalistik war. Denn mit dieser Mordserie begann die Polizei eindeutig systematischer und auch wissenschaftlicher zu arbeiten als zuvor.
Ja, das war auch das erste Mal so richtig erforderlich, weil so etwas wie ein Serientäter tatsächlich noch etwas Neues war oder ein neues Konzept zumindest, das die Menschen noch nicht so auf dem Plan hatten wie wir heute.
Genau, diese Weiterentwicklung der Polizei war forciert durch, ich sage jetzt mal, einen erheblichen gesellschaftlichen, aber auch medialen Druck. Das werden wir dann noch genauer sehen, und aus diesem Grund auch werden wir uns die Presse heute mal anschauen, denn der Ripper ist ein Medienereignis und wir müssen sehen, wie die Medien funktioniert haben, wie die Medien mit der Polizei in Anführungsstrichen zusammengearbeitet haben, um am Ende zu erkennen, wie sich das Bild dieses Jack the Rippers formte.
Ja, genau, denn auch das ist in der Zeit fest verankert und auch das ist wichtig, um besser verstehen zu können, wie die Menschen damals mit dieser Tatserie umgegangen sind. Vielleicht fangen wir mal damit an zu schauen, wie eigentlich Polizei entstanden ist, ne? Also was gab es denn vorher, wenn du sagst, die Polizei ist eine junge Organisation zu dieser Zeit?
Da müssen wir ein klein bisschen weiter zurückgehen, und zwar ins 18. Jahrhundert, genauer gesagt in das Jahr 1748. Was glaubst du denn, wie Verbrechensbekämpfung bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts in London funktioniert hat?
Ja, nicht nur in London, sondern ganz generell im ganzen Land, in ganz England, aber auch weit darüber hinaus in der Welt. Und zwar war Verbrechensbekämpfung die Pflicht jedes Einzelnen, also eines Hausbesitzers, eines Bürgers, eines Einwohners. Und jeder hatte quasi das Recht und auch die Pflicht, Verbrecher festzuhalten und dingfest zu machen. Und das Ganze konnte durchaus auch mit Belohnungen einhergehen, was dann zu so einer Verbrecherjagd geführt hat.
Um da einzuhaken, wenn du gehört hast, Mord oder Diebstahl, dann war es deine Pflicht zu gucken, was da los ist und die entsprechende Person auch festzuhalten oder zu verfolgen. Das war schon so eine Bürgerpflicht, die auch gewisse Erwartungen hatte.
Ja, und das war auch nicht nur so eine unausgesprochene Pflicht, ne? Es gab auch rotierende Verpflichtungen, das zu tun, indem du dann für ein Jahr zum Beispiel verantwortlich warst. Also da gab es verschiedene Systeme, aber im Großen und Ganzen kann man zusammenfassen, es war eine Bürgerpflicht und es gab keine staatliche Organisation, die sich in der Form darum gekümmert hat, wie eine Polizei das heute tut.
Aber es gab eine Form von Ämtern, also es gab so eine Art Friedensrichter, die Magistraten, und es gab auch Wachtmeister, Nachtwächter. Das war das, was du gerade meintest, ne? Dass man so gewisse Zeiträume Rollen bekleidet hat, um für eine Sicherheit zu sorgen.
Genau.
Aber es war keine Prävention, dass man gesagt hat, man hat im Vorfeld versucht, Verbrechen zu vermeiden, sondern wenn sie stattgefunden hat, hat man darauf reagiert und versucht, die entsprechende Person zu fangen oder irgendwie zu bestrafen.
Ja, und was daran eigentlich noch wichtiger ist, es war keine bezahlte Position.
Richtig, es war nicht bezahlt. Es gab natürlich die Möglichkeit, auch vom Staat her Soldaten oder das Militär einzusetzen, aber das war äußerst selten und eigentlich auch nicht vorgesehen. Es gab aber eine Berufsgruppe, die sogenannten Thief Takers, die, man kann sie vielleicht am ehesten mit Kopfgeldjägern heute so bezeichnen, die von Magistraten darauf angesetzt wurden, bestimmte Personen zu fangen. Da spielt halt hinein, was du gerade gesagt hast, dass Belohnungen auf bestimmte Personen ausgesetzt wurde. Und da kamen dann diese Diebesjäger, um sich die Belohnungen zu holen und damit nebenbei auf Recht und Ordnung zu sorgen. Denn man muss ganz klar sagen, Recht und Ordnung war nicht in deren Sinne, sondern das System ist relativ stark gekippt durch diese Belohnungen.
Ja, genau, denn wir können uns alle vorstellen, dass damit Probleme einhergehen, nämlich, dass es ja sehr lukrativ ist für diese Thief-Takers. Und da sind natürlich nicht immer die allerbesten Individuen vielleicht am Start gewesen. Das heißt, da ist natürlich auch viel Korruption passiert. Da sind dann Absprachen passiert zwischen diesen Diebesjägern und den Dieben. Oder eben auch umgekehrt, ne? Man hat dann Leute vielleicht irgendwie eines Verbrechens beschuldigt oder meinte dann irgendwie gefasst zu haben. Also ihr könnt euch vorstellen, das war ein System, das durchaus nicht perfekt war. So, und dann kommt das Jahr 1748.
Genau. Und der Schriftsteller und Jurist Henry Fielding betritt die Bühne. Fielding war bis dato überwiegend als Schriftsteller bekannt, und zwar als jemand mit einer sehr einwandfreien Moral. Also er hat in seinen Werken hauptsächlich immer über eine sehr korrupte und gefühlskalte Gesellschaft Londons geschrieben und ist in diesem Jahr 1748 zum Magistraten der City of Westminster ernannt worden.
Was macht denn so ein Magistrat?
Im Grunde ist der Magistrat derjenige, der Urteile fällt. Also wenn, um mit dem Beispiel zu bleiben, ein Diebesjäger einen entsprechenden Delinquenten vor Gericht bringt, das heißt in diesem Fall den Magistraten vorführt, kann dieser eine Verhandlung eröffnen, sich den Fall anhören und am Ende auch ein Urteil darüber fällen.
Okay, und das ist natürlich nicht unbedingt so einwandfrei, dieses System wieder, ne, mit diesen bezahlten Thief-Takers.
Genau, das ist nicht einwandfrei, aber da war sich Fielding definitiv drüber bewusst. Denn das Problem ist ja, wenn Verbrechen fingiert werden, dann gibt es ein ganz großes Problem. Denn die Bevölkerung hat auf einmal wirklich Angst vor Repressalien und ist auch gar nicht mehr bereit, irgendwie jemanden anzuzeigen, anzuklagen oder Verbrechen zu melden. Weil durch diese Bandenkriminalität, die dann auch wieder damit einhergeht, die natürlich auch Angst haben, von denen wieder einen auf die Mütze zu kriegen. Mhm. Wie gesagt, Fielding war sich dem bewusst und er hat sich auch geweigert, sich durch arme oder mittelständische Bürger finanzieren zu lassen. Er nannte immer seine Einnahmen als Richter das schmutzigste Geld der Welt. Aber er hat trotzdem weitergemacht und er ist in seinen Amtssitz gezogen. Das ist ganz wichtig. Dieser Amtssitz, der war in der Bow Street in London. Und sein Vorgänger hatte diesen schon zu so einer Art Gericht umgebaut. Das heißt, wir haben jetzt wirklich Örtlichkeiten, wo Fielding gearbeitet hat und wo er dann auch Verhandlungen durchführen konnte. Und einer seiner ersten Taten war, er hat 4 Constables ernannt und damit Ämter geschaffen, die dazu da waren, Straftäter festzunehmen. Also er hat bewusst was gegen diese Kopfgeldjäger, gegen diese Diebesjäger entgegengestellt.
Und die waren dann doch tatsächlich auch bezahlt, oder?
Genau.
Zumindest teilweise.
Die hat er bezahlt und die wurden halt auch legitimiert, ne? Also das heißt, es gab dann wirklich Haftbefehle, die diese ausgeführt haben oder die konnten Hausdurchsuchungen machen. Das war eine richtige kleine Truppe, die dann auch nach und nach gewachsen ist, sodass sie sogar einen eigenen Titel bekamen. Das waren die sogenannten Bow Street Runner. Das war das erste Mal, dass die Verbrechensbekämpfung professionalisiert wurde und nicht mehr nur in Hand der überwiegend in Hand von Privatpersonen war.
Ja.
Es war eine Formalisierung, es war eine Legalisierung. Sie bekamen die Mittel von der Regierung. Und ja, man kann sagen, es war damit auch die erste britische Polizeieinheit geschaffen.
Richtig, obwohl das auch immer noch ein bisschen auf Kopfgeldern beruhte. Also Kopfgelder hieß es ja nicht offiziell, aber es gab immer noch Prämien. Das ist übrigens nicht etwas, das es nur in Großbritannien gab, sondern auch zum Beispiel in Amerika war das ganz groß so.
Aber so größer seine Bow Street Runner wurden, desto mehr wurden das Geld, was der Staat sonst in die Belohnungen gesetzt hatte, wurde umgeschichtet. Also die Summen flossen nun jetzt in diese Bow Street und hat die Institution finanziert zur Verbrechensbekämpfung.
Aber man muss sich ja vor Augen führen, deswegen sage ich das nochmal, dass das ein komplett neues System war, ne? Also für uns ist das heute selbstverständlich. Für die damals war das ganz neu. Deswegen ist das ja auch nicht von heute auf morgen anders gemacht worden.
Und was auch neu war, dass diese Bow Street eine erste Polizeiwache war. Also da wurden nicht nur die Verbrecher hingebracht und die Bow Street Runner sind von da ausgerückt, sondern Tag und Nacht war die Bow Street im Grunde für die Bevölkerung geöffnet. Die konnten dorthin gehen und konnten Verbrechen, Unrecht melden und hatten das Gefühl, da in vertrauensvolle Hände zu kommen, die ihnen auch helfen konnten. Wo die Bevölkerung vorher eher Angst hatte, weil das ganze System gekippt war mit den Diebesjägern und den Belohnungen, wurde jetzt wieder eine Vertrauensbasis hergestellt in der Bevölkerung. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sehen.
Ja, und nicht nur eine Vertrauensbasis, sondern auch die Tatsache, dass du das ja jetzt auch nicht mehr selber machen musstest. Also das ist ja so eine zweiseitige Geschichte, weil vorher war es ja auch eigentlich deine Pflicht, sowas selbst aufzuklären. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ungefährlich. Also dich jetzt selbst auf die Jagd nach so einem Dieb zu begeben, ist vielleicht ja auch gar nicht unbedingt das, was du machen möchtest. Und da war das natürlich auch schön für die Leute, dass sie jetzt jemanden hatten, an den sie sich wenden konnten, ohne sich sagen lassen zu müssen, dass sie jetzt irgendwie ihre Bürgerpflicht nicht erfüllen.
Also Fielding war dann ein guter Mann. Das Problem war nur, Fielding ist relativ jung gestorben. Also er hat 1748 das Amt inne gehabt, ist aber leider 1754 bereits gestorben. Sein Bruder John ist aber nachgerückt und hat die Arbeit seines Bruders fortgesetzt. Vielleicht ganz interessant, diese Räumlichkeiten in der Bow Street wurden weiter ausgebaut, vergrößert, weil jetzt zum Beispiel auch es wichtig war, die Verhandlungen vor größerem Publikum zu machen. Also vor der Bevölkerung, aber jetzt auch erstmals vor Pressevertretern. Das ist das erste Mal, dass sich die Bevölkerung auch für diese Verhandlungen interessierte und für die Verbrechen, die in der Stadt vor sich gingen. Und die Pressevertreter waren natürlich dann auch wieder wichtig, um die Polizei stärker in der Bevölkerung zu etablieren, um ein gewisses Bild zu festigen. Leider starb aber auch John relativ bald, bereits 1780, und das zu einer Zeit, als die Kriminalität gerade wieder aufblühte. Das lag an mehreren Dingen. Zum einen, die Bevölkerung ist damals auch schon sehr stark gewachsen. Die Industrialisierung setzte ein. Es gab aber auch einen starken Zustrom von Soldaten, die aus dem Unabhängigkeitskrieg, aus dem Amerikanischen zurückkehrten. Und hier erstmal vor dem Nichts standen und sich durch Kriminalität auch nur über Wasser halten konnten. Das alles führte zu Unruhen und wieder einer gewissen Angst in der Bevölkerung. Und es gab auch bereits 1780 einen großen Aufstand. Das waren die Gordon Riots, die wochenlang die Straßen in London fest im Griff hatten. Letztendlich führten aber auch diese Aufstände dazu, dass eine Einrichtung geschaffen wurde, die es immer noch gibt. Das Innenministerium, das Home Department. Und an der Spitze saß der Nachfolger von John Fielding. Also es wurde so ein bisschen, ja, die Ämter, was heißt nicht weiter vererbt, aber es entwickelte sich weiter. Und das Home Department entwickelte sich im Grunde aus dieser Polizeieinheit. Und hier war eine der ersten und wichtigsten Initiativen, dass es jetzt eine Einrichtung gab oder dass bezahlte und bewaffnete Fußpatrouillen eingerichtet wurden, um die Ordnung auf den Straßen aufrechtzuerhalten. Und da haben wir jetzt auch das erste Mal den Punkt, dass etwas präventiv gemacht wird.
Genau, also die Idee war, dass durch die Präsenz der Polizei eben Verbrechen schon erschwert werden sollten. Also es ist noch nicht die Idee, dass man durch Psychologie oder sowas versucht zu verändern, sondern eben durch diese Abschreckung.
Da haben wir schon in der letzten Folge häufiger drüber geschmunzelt. Auch da gab es wieder einen berühmten Act, 1792, den Middlesex Justice Act, der auch die Befugnisse dieser, ich sage jetzt mal, Polizeieinheiten deutlich erweiterte. Und auch erstmals dafür sorgt, und das ist vielleicht das Wichtigste daran, dass neue Polizeistationen an mehreren Punkten in London errichtet wurden. Das heißt, nach dem Vorbild der Bow Street gab es jetzt für die Bevölkerung verschiedene Anlaufstellen, um Hilfe zu bekommen. Das ist eine ganz wichtige Entwicklung, denn dies führte letztendlich, jetzt machen wir einen kleinen 30-jährigen Sprung in das Jahr 1822. Hier tritt jetzt eine ganz berühmte Person auf. Und zwar ist das Robert Peel. Sir Robert Peel wurde nämlich 1822 zum Innenminister ernannt. Und Bobby Peel sorgte dafür, dass die Bemühungen, die das Innenministerium hatte, die Polizeieinheiten deutlich effizienter zu gestalten, jetzt auch richtig Gestalt annahmen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch das Problem, dass das Misstrauen in der Bevölkerung gegenüber diesen Polizeieinheiten sehr stark gestiegen war in den letzten Jahrzehnten. Es war einfach Angst, dass sie ähnlich paramilitärisch wie Soldaten gewaltsam für Ruhe sorgen sollten und die Bevölkerung ein bisschen klein halten sollten.
Das war auch nicht ganz unbegründet, denn man hatte gesehen, dass solche paramilitärischen, naja, Polizeieinheiten in großen Anführungszeichen an anderen Orten auf dem Kontinent tatsächlich so vorgegangen sind. Ne? Also da sind dann tatsächlich starke Eingriffe in die Privatsphäre passiert. Also man hat Menschen ausspioniert und im Grunde immer schon so eine kleine Bereitschaft zur Kriminalität unterstellt. Das ist ja übrigens auch hier nicht ganz fremd. Ne? Man sprach ja auch von kriminellen genau. Klassen, aber dazu kommen wir vielleicht noch.
Wichtig ist, dass 1829 der Metropolitan Police Act verabschiedet wurde. Den hatte Robert Peel entwickelt. Und der ist im Grunde die Grundsteinlegung für die erste britische Polizeibehörde, die jetzt auch erstmals durch den Staat finanziert wurde. Also auch nicht mehr durch direkte Einnahmen aus der Bevölkerung, sondern der Staat finanzierte die. Und daraus ist bis heute bestehend das Metropolitan Police Department geschaffen worden. Das Hauptquartier ist Whitehall Place Nummer 4 gewesen, heute nicht mehr, damals gewesen, und hat dem ganzen Apparat auch ein bisschen seinen Namen gegeben, denn das lag auf der Rückseite zu einem Platz, der der Great Scotland Yard hieß. Und deswegen wurde oder wird bis heute, auch wenn es nicht mehr da liegt, das Hauptquartier der Metropolitan Police als Scotland Yard bezeichnet. Und die ersten Polizeibeamten, die wurden in der Tat damals schnell als Bobbies oder auch als Peelers bekannt und sind erstmals 1829 auf Streife gegangen. Aber da war das Vertrauen der Bevölkerung noch nicht da. Und die wurden weniger nett auch schnell Blue Devils, also blaue Teufel genannt, oder die Schläger von Bobby Peel. Die mussten erstmal Bürgernähe entwickeln. Und da war Peel auch nicht dumm. Er hat sie ja erstmal in Blau gekleidet. Damals waren Soldaten in roten Uniformen. Er hat also wirklich einen Kontrast zu den Uniformen der Soldaten gemacht und sie jetzt in Blau gekleidet. Sie waren unbewaffnet. Auch das ist ja bis heute irgendwie so ein Markenzeichen der Bobbys, dass sie höchstens einen Knüppel bei sich haben und eine Signalpfeife. Damals noch nicht mal die Pfeife, damals hatten die noch so eine Art von Ratsche. Und sie hatten ursprünglich Zylinder auf, also auch eine zivile Kopfbedeckung. Und das hat letztendlich auch geholfen. Erstmal in dem äußeren Auftreten hat es geholfen. Er hat aber auch 9 Punkte entwickelt, an die sich die Polizei halten sollten. Das wurden auch später die Peelian Principles genannt. Und die sagten eigentlich hauptsächlich aus, die Polizei ist da, um Verbrechen, Unruhen zu verhindern. Auch da wieder das präventive Element. Die Polizei sollte die Unterstützung der Bevölkerung gewinnen, also sollte als Teil der Gesellschaft handeln. Die Polizeigewalt letztlich sollte das allerletzte Mittel sein, was irgendwie überhaupt nur eingesetzt werden sollte. Und die Wirksamkeit der Polizei sollte nicht an der Anzahl von Verhaftungen gemessen werden, sondern daran, dass Kriminalität oder soziale Unruhen verhindert werden. Also das sind ganz wichtige Punkte, die bis heute Gültigkeit haben in der Polizei in England. Und dadurch konnte er im Grunde das Image für seine Truppe gewinnen als Freund und Helfer. Ein weiteres Element, was auch damals professionalisiert wurde, es wurden nun erstmals auch Berichte geführt über die Polizeieinsätze und es wurden Protokolle erstellt und die helfen uns dann auch später, denn die Whitechapel-Mordakte ist letztendlich ein Ergebnis dieser ja, Behördlichkeit, die Bobby Peel entwickelt hat.
Und wir sagen es auch so oft in meinem anderen Podcast, jawohl, hier kommt wieder das Product Placement, früher war mehr Verbrechen, dass es auch dann sehr viel einfacher wird für uns, die Verbrechen dieser Zeit nachzuvollziehen. Ne? Weil wie gesagt, du hast halt vorher nicht diese Aufzeichnung, wie wir sie heute kennen. Und ab da wird es dann eben kontinuierlich und professionell gemacht.
Ein Punkt, der Robert Peel auch ganz wichtig war bei dieser Reform im Grunde, die er durchgeführt hat, dass das langsam und schrittweise passiert. Und er hat Charing Cross als Mittelpunkt seiner Metropolitan Police gesehen und hat von dort aus in einem Umkreis von 11 Kilometern Division errichtet, also Polizeiwachen. Er ist von da aus dann in die Kirchengemeinden weiter vorgerückt, denn die Kirchengemeinden, die haben im Grunde diese Nachtwächter und Wachtmeister organisiert, die er dann auch zu Polizisten umformieren wollte. Das hat er aber nicht mit einem großen Ruck gemacht, sondern wirklich behutsam und langsam. Und so hat er es geschafft, dass bereits 1839, also gut 10 Jahre nach Gründung der Met, sich das Gebiet dieser Division mehr als verdoppelt hatte. Und es umfasste jetzt nicht mehr 11 Kilometer, sondern schon über 24 Kilometer. Also das heißt, es ist langsam gewachsen und hat damit auch für eine Akzeptanz in der Bevölkerung gesorgt. Und die Bow Street, die ja vorher so das Herz der Verbrechensbekämpfung war, die war eigentlich nicht mehr wirklich nötig. Also durch diese ganzen Polizeiwachen und die Steuerung von Scotland Yard aus, vom Whitehall aus, sind die Bow Street Runner und die verschiedenen Abteilungen, die es darunter auch gab, es gab berittene Polizisten etc., sind dann langsam in der Met übergegangen, aufgegangen.
Aufgegangen. Genau. Diese Division, die er gegründet hat, das ist ja gar nicht unwichtig, auch für die Betrachtung der Whitechapel-Morde, damit wir das besser verstehen können, denn die hat er mit Buchstaben bezeichnet, je nach den Bereichen, in denen sie eben passiert sind. Und zum Beispiel in Whitechapel war die H-Division, also die berühmte H-Division. Wir haben es auch noch mit anderen Divisionen zu tun im Verlauf dieser Mordserie, aber hauptsächlich mit der H-Division.
A ist natürlich Scotland Yard, von da aus ausgehend hat das Hauptquartier natürlich den ersten Buchstaben.
Genau, so funktioniert das und dann eben, ja, nach außen hin verteilt sozusagen. Und dann haben die Constables auch jeweils so eine Nummer mit diesen Buchstaben davor.
Richtig, die haben sie meist auch am Kragen ihrer Uniform oder irgendwo an der Uniform festgemacht, dass man sie auch schnell zuordnen konnte. Die Polizei war aber jetzt nicht nur, ich sag mal, das einfache Fußvolk, also der patrouillierende Beamte, sondern es gab auch sogenannte Special Branches. Also 1842 hat er eine Detective Branch gegründet. Weißt du, was das ist? Welche Funktion diese hatte?
Ja, genau. Die war nämlich dafür da, um Verbrechen aufzuklären, also Nachforschungen anzustellen. Die Idee war ja gewesen, dass man Verbrechen verhindern wollte. Das ist ja auch alles schön und gut und wichtig, aber es fiel nach und nach auf, dass es der Polizei nicht so richtig gelingen wollte, Verbrechen aufzuklären, die schon geschehen waren. Und das führte zu großer Besorgnis, denn natürlich liefen diese Täterinnen dann weiterhin frei rum. Und deswegen schaltete sich nachher sogar Queen Victoria ein und dann hat Robert Peel sich überlegt, okay, wir brauchen noch eine Einheit, die sich eben damit auseinandersetzt. Und das ist für uns heute wieder total normal natürlich, klar gibt es das. Damals aber ein neues Konzept. Also hier formt sich dann die CID, das Criminal Investigation Department.
Ja, die Detective Branch war die erste und daraus wurde dann da gab es verschiedene Korruptionsfälle und daraus wurde dann das CID 1878 entwickelt. Vergleichbar wäre das bei uns mit der Kriminalpolizei.
Genau, und das Ganze fing ja sehr klein an, ne? Also das fing ja irgendwie an, ich meine mit 8 Detectives.
Wie viel das jetzt waren, weiß ich nicht. Wichtig ist, dass es verschiedene Ränge gibt. Muss man sich jetzt nicht merken, aber um ein bisschen Transparenz zu kriegen. Es gibt eigentlich den Commissioner oder Assistant Commissioner, das ist sowas wie der Polizeichef. Darunter sind dann verschiedene Superintendents, darunter die Inspektoren, Inspectors, Sergeants und dann die Constables. Und wir werden viel von den Police Constables oder PCs hören. Das sind wirklich die Streifenpolizisten, die auf den Straßen unterwegs sind und Präsenz zeigen. Der Rest sind mehr, in Anführungsstrichen, Schreibtischtäter, die dann zwar auch ausrücken zu den Tatorten, auch das werden wir hören, aber eher eine leitende Funktion innehaben.
Ja, genauso wie man sich heute die Kriminalpolizei eben vorstellt, ne? Wie beim Tatort.
Genau, Columbo kommt dann mit seinem Trenchcoat irgendwann selber zum Tatort.
Ja.
Wichtig ist, und das ist noch ein Punkt, der wirklich bedeutsam sein wird, als 1829 Robert Peel seinen Gesetzesentwurf vorgelegt hat, der für die Gründung der Metropolitan Police gesorgt hat, gab es ein Gebiet in London, und zwar die City of London, das ist ungefähr eine Quadratmeile groß, die wurde nicht berücksichtigt. Also die City of London wurde in dem Gesetzeswurf insofern nicht berücksichtigt, dass sie kein Teil der Metropolitan Police wurde. Und zwar hatte sich die City dagegen gewehrt, die wollte nicht eingegliedert werden, die wollte ihre eigene Kontrolle über ihre eigenen Beamten, Polizisten behalten. Und Peel wusste, dass das lange dauern würde. Und er wollte aber seinen Gesetzesentwurf relativ schnell umsetzen und hat im Grunde mit der City of London einen Deal gemacht. Ich lasse euch in Ruhe, ihr werdet nicht Teil der Met. Dafür stimmt ihr aber für meinen Gesetzesentwurf. Das hat auch funktioniert. Und das hat letztlich dafür gesorgt, dass es wieder einen Police Act gab, und zwar den City of London Police Act 1839. Und neben der Metropolitan Police gibt es jetzt noch die City of London Police.
Mhm.
Wir haben in dieser großen Stadt also zwei Polizeibehörden, eine wirklich sehr große, wachsende und eine kleine, wie das gallische Dorf in der Mitte sitzend, die unabhängig blieb.
Und das lustigerweise bis heute. Also ich meine mal gelesen zu haben, dass die City of London Police verantwortlich ist für ganze, ich meine, 8000 Einwohner Londons. Also das ist wirklich schon irgendwie charmant und so ein Überbleibsel aus mittelalterlicher Stadtwache.
Wer in London ist, erkennt auch immer noch die Unterschiede an den Uniformen, ob man gerade mit der Metropolitan zu tun hat oder mit der City of London. Genau, ist kurios, wird im, zumindest in einem Mordfall in den Whitechapel-Mordakten noch sehr relevant werden. Mhm. Wie groß war denn nun die Stärke, wenn wir jetzt in das Jahr 1888 gucken? Wie fähig war die Polizeieinheit? Das ist vielleicht nochmal ganz interessant. 1888, laut Dickens Dictionary of London, das war der Sohn vom berühmten Romancier Charles Dickens, gab es etwas über 14.000 Polizisten in der Metropolitan Police. Egal welcher Rang, vom Streifenpolizisten bis zum Commissioner. Und wenn wir überlegen, dass es knapp 6 Millionen Einwohner waren, ich sag mal 5,5 Millionen Einwohner, ist das ein Verhältnis von ungefähr 400 zu 1. Also auf jeden Zivilisten, auf 400 Zivilisten kam ein Polizist. Das ist jetzt schwierig vorzustellen.
Was eigentlich nicht schlecht ist.
Ja. Was glaubst du denn, wie das Verhältnis ist in Berlin heutzutage, 2024?
Ach je, keine Ahnung.
In Berlin ist es ungefähr 146 zu 1. Also auf knapp 150 Zivilisten ein Polizist. Sagt jetzt erstmal nicht viel aus. War das den Leuten damals bewusst? Und ja, es war dem bewusst. Also es gibt auch da immer natürlich behördlich Jahresberichte. Und am 31. Dezember 1887 an den Innenminister wird gemeldet, dass es was über 14.000 Polizeibeamten gab. Aber man muss gucken, davon sind bestimmte Zahlen immer abgeordnet, um bestimmte öffentliche Gebäude zu bewachen oder Personen zu beschützen. Davon sind ein Viertel im Urlaub. Dann gibt es nochmal diese und jene. So dass am Ende gesagt wurde, mit allen Ausfällen, mit allen Besonderheiten, es knapp 8.700 Polizisten im Dienst auf der Straße gibt. Davon 60% im Nachtdienst und 40% bei Tag. Damit, wenn wir diese knapp 8.500 Polizisten sehen, sind wir schon bei einem Verhältnis von 625 zu 1. Das heißt, auf einen Polizisten, der muss auf über 600 Menschen Acht geben. Und das war dem bewusst. Der Commissioner Charles Warren, der wird gleich nochmal ganz wichtig werden, hat in diesem Jahresbericht geschrieben, die rasche Zunahme der Gebäude und der Bevölkerung, die in den letzten Jahren im Gebiet der Metropolitan Police stattgefunden hat, hat die Zunahme der Polizeikräfte überholt. Das heutige London mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern und 8.800 Polizeibeamten zu deren Schutz ist in einem weitaus schlechteren Zustand als das London des Jahres 1849.
Ja gut, und das hat natürlich auch mit dem Wachstum der Stadt zu tun.
Genau, und möchte ich hier anmerken, denn jetzt befinden wir uns unmittelbar vor dem Jahr der Mordserie. Die Polizei ist also personell unterbesetzt und das müssen wir einfach im Hinterkopf behalten. Aber kommen wir doch jetzt einmal zu dem Sir Charles Warren.
Ja, eine schillernde Gestalt.
Als die Metropolitan Police gegründet wurde, hatte sie immer zwei Polizeichefs, zwei Commissioners. Und die haben sich allerdings auch mal richtig ordentlich zerstritten. Und ab 1869 gab es nur noch einen Commissioner. Und das war Sir Edmund Henderson, der direkte Vorgänger von Charles Warren. Henderson war sehr liberal und er machte sich schnell in der Polizeitruppe einen Namen, da er beispielsweise Polizeibeamten erstmals erlaubte, sich einen Bart wachsen zu lassen.
Vogelwild.
Das war natürlich sehr liberal. Die Polizisten durften auch erstmals wählen gehen. Vorher hatten die sich eigentlich aus politischen Dingen rauszuhalten. Und er hat auch die Ausbildung der Truppe deutlich verbessert, denn er hat viele Schulmeister in den Divisionen eingesetzt, um einfach den Bildungsstand der Beamten zu erhöhen. Das ist erstmal sehr positiv, würden wir heute auch sagen. Damals wurde das eher kritisiert, denn so eine liberale Haltung wurde eigentlich eher mit Verweichlichung der Polizeieinheiten betrachtet.
Ja, und jetzt müssen wir nochmal einen kleinen Rückschritt machen. Und uns nochmal in Erinnerung rufen, was wir besprochen hatten. Ne? Also da war eine Angst in der Bevölkerung vor einer Revolution, die unter Umständen bevorstehen könnte. Weil man sich ja eben über diese Verarmung in Teilen der Bevölkerung bewusst war und da hatte man immer so Angst vor sozialen Unruhen. Und diese verweichlichte, in Anführungszeichen, Polizei war natürlich etwas, das den Menschen der gehobenen Gesellschaftsschichten dann schon nicht so gut zu Pass kam, denn die sollten sie ja beschützen.
Und wenn jemand schon mal beäugt und kritisiert wird in der Öffentlichkeit oder in der öffentlichen Wahrnehmung, dann sucht man natürlich auch nach Fehlern. Und die häuften sich deutlich bei Henderson. Beispielsweise wurden ihm vorgeworfen, dass Divisionen teilweise handlungsunfähig waren, weil da in der Führung Superintendents saßen, die nichts gebacken bekommen haben. Und 1883 wurden Bombenanschläge in London verübt durch irische Unabhängigkeitskämpfer. Das war beispielsweise wieder ein Punkt, wo Henderson Untätigkeit vorgeworfen wurde. Und als 1886 auch noch Unruhen auf dem Trafalgar Square ausbrachen, der Trafalgar Square war ein Platz, der sehr für öffentliche Reden und Kundgebungen genutzt wurde. Und das Vertrauen in der Polizeiführung war seitens der Bevölkerung erschüttert, aber auch innerhalb der Behörde. Und der Druck wurde auf Henderson so groß, dass er zurücktrat. Das Innenministerium, was dem Polizeichef, dem Commissioner direkt vorgesetzt war, brauchte also eine neue Person im Amt. Ja, und dieser wurde gefunden in Sir Charles Warren. Und das ist eine sehr besondere Persönlichkeit.
Ein schillernder Charakter.
Ja, ein schillernder Charakter ist gut. Ich muss immer an Indiana Jones denken, wenn ich über den lese. Denn
Ich finde ihn nicht so sympathisch wie Indiana Jones.
Okay, also Warren, 1840 geboren, sein Leben war sehr durch Disziplin und eine hohe Belastbarkeit geprägt. Das kann man, glaube ich, sagen. Der hat einen sehr abenteuerlichen Lebenslauf, ist im Grunde früh im Militär gewesen, ist Landvermesser gewesen, hatte viele archäologische Ausgrabungen im Heiligen Land. Der hat zum Beispiel den Tempelberg in Jerusalem vermessen und untergraben. Und er kam auch in den 1870er Jahren nach Südafrika, wurde dort schwer verwundet. Dann suchte er in den 1880er Jahren nach einem vermissten Orientalisten und klärte auch dessen Ermordung auf. Also es könnte so eine Romanfigur sein, der so durch so Serials, durch so verschiedene Abenteuerromane immer so durcharbeitet.
Das stimmt total. Und genauso wie diese Romanfiguren aus dieser Zeit ist auch Charles Warren jemand, der halt so diesen englischen Weltanspruch total verkörpert, finde ich.
Ja.
Also jemand, der in diese ganzen Gebiete geht und da so ein bisschen für Ordnung sorgt, ne? Und die Einheimischen so ein bisschen zur Raison bringt. Also das ist tatsächlich auch was, das er tut. Er schlägt Aufstände nieder und dergleichen. Er ist also schon jemand, der so ein bisschen eine zweifelhafte Person ist, zumindest in meinen Augen und auch in Augen einiger Zeitgenossen.
Ja, aber erstmal war er berühmt, er war bekannt. Und das, was man von ihm wusste, prädestinierte ihn eigentlich für die Stellung. Die Times schrieb beispielsweise damals, als er dann im März 1886 zum neuen Commissioner ernannt wurde: Warren hat seine Beförderung verdient und wir sind zuversichtlich, dass er sich des großen Vertrauens, das wir in ihn setzen, würdig erweisen wird. Es scheint in der Tat, dass Sir Charles Warren einer unserer unentbehrlichen Männer ist. In sicherere Hände könnte die versprochene Reorganisation der Londoner Polizei nicht gelegt werden. Als Mann des Militärs können wir uns auf ihn verlassen, wenn es um die Kontrolle und die Disziplin der großen Truppe geht, die er befehligen wird. Er ist genau der Mann, den vernünftige Londoner an die Spitze der Polizei der Metropole gewählt hätten. Es gibt nur wenige Beamte, die über eine vielseitigere Erfahrung verfügen. Er ist gleichzeitig ein Mann der Wissenschaft und ein Mann der Tat.
Ja, genau. Und wer sind denn diese vernünftigen Londoner? Also, es war schon jemand, den man eingesetzt hatte, weil er die Bedrohungen gegen das Establishment abwehren konnte. Und das war ja eigentlich das, was ihn auszeichnete, ja, ne? Dass man ihm durchaus zutraute, dass er diese Bedrohung durch soziale Aufstände in den Griff bekommen würde. Dass also keine Bedrohung ausgehen würde für das Establishment von dieser verarmten Bevölkerung, worüber wir ja letztes Mal schon sprachen. Und natürlich eingewanderten Gruppen, wie zum Beispiel den irischen Menschen oder auch den Menschen jüdischen Glaubens.
Und er bewies sich auch. Direkt an seinem ersten Tag hat er mit Reformen um sich geworfen, hat neue Divisionen gegründet. Wenn eine gewisse Befürchtung gegenüber Charles Warren, zumindest in den gehobeneren Klassen und westlicheren Stadtteilen herrschte, dann war das, dass er vielleicht ein Problem damit haben könnte, sich Autoritäten unterzuordnen. Denn er war als General gewohnt, der Befehlshaber zu sein und unterstand ja jetzt nun dem Innenminister. Das war Hugh Childers. Und da war so ein bisschen die Angst, dass das zu gewissen Spannungen führen könnte. Aber das blieb aus, muss man dazu sagen. Im Gegenteil sogar, Warren und Childers haben sich wohl relativ gut verstanden. Das änderte sich allerdings wenige Monate später, denn im März ist er ernannt worden. Im August gab es aber einen neuen Innenminister. Childers wurde abgelöst von Henry Matthews und die beiden waren sehr gegensätzlich. Warren war radikal und auch liberal. Matthews war überzeugter Katholik, eingefleischter Junggeselle, ein überzeugter Konservativer. Da waren im Grunde die Zeichen mit auf Sturm gestellt und auch das ist jetzt wieder zu wichtig zu wissen, wenn es dann später zu den Whitechapel-Morden kommt. So vielversprechend Warren für das Amt war, bekam sein Ruf allerdings schon in seinem zweiten Amtsjahr einige Risse, denn er galt als ein bisschen zu hart. Also er wurde auch als eiserne Faust ohne Samthandschuh bezeichnet, hat schnell Polizisten entlassen, weil ein Verdacht auf Trunkenheit bestand während des Dienstes und ähnliches.
Ja, genau. Und damit hatte er sich dann schon einige Sympathien verspielt.
Genau. Und jetzt kommen wir zu einem Ereignis im Spätsommer 1887, was seinen Ruf noch weiter schädigen sollte.
Genau. Wir hatten ja letztes Mal schon über die Situation der Bevölkerung in London zu dieser Zeit gesprochen. Und ebenfalls zu dieser Zeit hat Queen Victoria ihr goldenes Thronjubiläum. Also die Dame ist jetzt seit 50 Jahren Königin des Empires und das wird natürlich mit einem riesen Aufriss gefeiert in London, vor allem in London. Das heißt, es sind also Besuchende aus aller Welt da, Könige und Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen und Würdenträger mit Goldschmuck und mit tollen Wagen und was man alles so mitbringt.
Die machen ja extra prunkvoll, ne? Also die müssen sich ja auch irgendwie, das ist ja auch eine Pflicht als Kolonialist, sich so, ja. so stark darzustellen. Ne? Also du erinnerst dich ja vielleicht noch an den Juni 2022, da hat ja Elisabeth II. Auch ihr Thronjubiläum gehabt und das war ja schon das 70. Also sie hat ja Platinjubiläum gehabt. Aber auch das war nicht so pompös wie das von Königin Victoria, denn London stand einfach in der Pflicht, sich maximal prunkvoll darzustellen. Wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, London war der Nabel der Welt, es war die mächtigste Kolonialmacht und die konnten natürlich nicht riskieren, dass irgendein anderes Land auf dieser Welt, ob es im Commonwealth war oder nicht, sich in irgendeiner Form prachtvoller oder prunkvoller darstellen konnte. Und insofern strömten aus der ganzen Welt wirklich die Besucher nach London. Höhepunkt der 21. Juni, das war der 50. Jahrestag der Proklamation. Und während dieser Feierlichkeiten kamen immer mehr Meldungen aus der Bevölkerung bei der Polizei ein. Und zwar wurde die Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass sich eine große Zahl Obdachloser auf dem Trafalgar Square niedergelassen haben.
Und das hat wieder mit der Situation der Menschen zu tun. Denn wie gesagt, da gab es ja ganz viele, die wirklich unterhalb der Armutsgrenze vegetierten. Und die sahen natürlich all diese wohlhabenden Menschen, dieser irrsinnige Reichtum, der da zur Schau gestellt wurde, und wollten auch ein Stück davon abhaben und wollten dann eben durch Betteln, durch Auftreten da vielleicht Almosen bekommen oder eben auch Aufmerksamkeit.
Es war aber auch einfach aus der Not heraus.
Genau.
Wir haben ja in der letzten Folge auch schon gehört, dass durch die Bebauungen und die Abrisse im East End ein großer Bevölkerungsstrom eingesetzt hatte, der sich zwar hauptsächlich in die östlicheren Viertel bewegte, aber auch teilweise in den Westen. Und der Trafalgar Square, wer mal drauf gestanden hat, ist ein unglaublich großer Platz, auch heute noch. Und es war warmes Wetter, es war Sommer. Es war viel Platz und es gab dem Brunnen natürlich auch wunderbar fließendes Wasser.
Genau, aber eben darüber hinaus auch die Möglichkeit, da vielleicht Einnahmen zu machen, die man sonst nicht hätte machen können. Und da lebten wirklich ganze Familien da auf diesem Platz. Das ist wirklich, muss ein schreckliches Bild auch gewesen sein. Und das war natürlich nicht das, was man darstellen wollte als Hauptstadt dieses großen Imperiums. Man kann sich das vorstellen, in was für einem Kontrast das gestanden haben muss.
Und es beschränkte sich auch nicht nur auf den Trafalgar Square. Da war zwar die größte Menge, aber auch in die Parks, wie den St. James Park. Da soll eine Frau ein Baumhaus gebaut haben. Also überall verteilte es sich ein bisschen. Und das war natürlich während des Golden Jubilees gewisser Dorn im Auge, so ein also wirklich buchstäblichen Makel an dem Punkt, den man eigentlich zur Schau stellen wollte.
Genau, und so kam es dann auch zu den ersten Räumungen des Trafalgar Squares.
Charles Warren hat dafür gesorgt, dass der Trafalgar Square geräumt wurde. Versammlungen wurden aufgelöst, aber viel wichtiger war, er erließ im Grunde eine Prohibition, also er untersagte sämtliche Versammlungen oder Treffen auf dem Trafalgar Square. Und das war ein ziemlicher Hieb. Denn, ich habe vorhin schon erwähnt, der Trafalgar Square war traditionell eigentlich der Ort für Kundgebungen und für Versammlungen. Man hatte das in der Vergangenheit schon mal versucht, ein bisschen zu unterbinden. Deswegen steht da dieser große Brunnen drauf, um den Platz ein bisschen einzuschränken und Versammlungen kleiner zu halten. Hatte damals nichts geholfen. Und am Sonntag, den 13. November 1887, sollte die Situation dann eskalieren. An jedem Tag hat sich auf dem Trafalgar Square die Metropolitan Radical Federation, also eine Vereinigung, versammelt, um für die Freilassung eines irischen Abgeordneten zu protestieren. Also auch noch hochpolitisch aufgeladen. Warren jedoch hatte nicht die Absicht, das zuzulassen. Und er hat ein bisschen mit den Säbeln gerasselt. Er hat berittene Polizisten und eine Menge Constables an allen Seiten des Platzes postieren lassen, um das Betreten des Trafalgar Squares von dieser Organisation zu verhindern. Die Emotionen sind natürlich sehr aufgeladen gewesen und Letztendlich entluden sich die Spannungen vor Ort und die Polizisten sind gewaltsam auf diese Demonstranten eingegangen, haben mit Schlagstöcken zugeschlagen und es ist wirklich ein großes Handgemenge ausgebrochen. Am Ende gab es über 200 Verletzte, wohl auch zwei, vielleicht drei Tote. Die Zahlen sind da so ein bisschen unterschiedlich in den Quellen. Aber die Reaktion, die dieses Ereignis, was dann wirklich als Bloody Sunday bekannt werden sollte, oder die West End Riots, die Reaktion darauf war natürlich deutlich in den Zeitungen. Die einen haben gesagt, oh super, dass Warren so entschlossen gehandelt hat und im Grunde diesen Versuch, dieses Terrors in London klein zu halten, das hat alles wunderbar funktioniert. Aber auf der anderen Seite war natürlich auch wieder das Unbehagen in der viktorianischen Gesellschaft. Es gab diese Gefahr, die vom Osten ausging, die hatten wir ja schon gesagt, die war in den Köpfen.
Und ja, genau.
Diese Menschenansammlungen wurden immer als gefährlich und feindselig betrachtet.
Ja gut, in dem Moment waren sie ja auch feindselig, ne? Also mal jetzt völlig ohne auf die Motive zu achten. Das war schon ein Moment, der natürlich auch für Angst gesorgt hat. Das kann man sich ja auch durchaus vorstellen. Würde sowas heute passieren, würde einen das ja auch beunruhigen. So ist das ja nicht, sobald es zu so blutigen Ausschreitungen kommt. Das ist ja immer ein Moment, der einen erstmal aufhorchen lässt. Aber so unterschiedlich wie eben die Bevölkerung war, so unterschiedlich war auch die Resonanz auf den Bloody Sunday in den verschiedenen Zeitungen.
Genau, also man kann, glaube ich, festhalten, der Bloody Sunday hat dafür gesorgt, dass der Fokus der Öffentlichkeit stärker auf diese revolutionären Tendenzen, wie sie empfunden wurde, gerichtet wurde. Charles Warren, sein Ansehen hatte Risse bekommen und ja, dieser Revolutionsgedanke, muss man ja letztendlich ganz klar sagen, den haben wir auch immer so ein bisschen anklingen lassen, ist ja ausgeblieben. Es gab keine Revolution, es gab auch keine vermeintliche Bedrohung aus dem Osten. Das, was als Revolution empfunden wurde im Westen, war ja vielmehr ein Hilferuf aus dem Osten. So müssen wir es eigentlich resümieren.
Ja, genau. Und diese Probleme, die da politischer Natur schwelten, ne, wie jetzt diese irische Problematik zum Beispiel, das ist ja nochmal, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Genau.
Wir hatten das ja jetzt schon erwähnt, über all diese Ereignisse berichtet natürlich die Presse mit großer Begeisterung. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns auch nochmal anschauen, wie das Pressewesen eigentlich zur damaligen Zeit ausgesehen hat, wie es sich entwickelt hatte und warum das auch so wichtig ist für den Fall.
Ja, ab dem 18. Jahrhundert haben Tageszeitungen deutlich an Bedeutung gewonnen. Das heißt, sie wurden populärer und hatten deutlich mehr Einfluss. In den 1720er Jahren gab es noch 12 Zeitungen in London und knapp 80 Jahre später hatte sich die Zahl schon verdoppelt. Das heißt, es gab einen eindeutigen Einfluss der Presse auf die Bevölkerung und das fand die Regierung natürlich nicht so toll. Denn die hat natürlich Furcht davor, dass sich da jetzt Schriften verbreiten würden, die die Regierung in schlechtes Licht stellen würden oder sogar die heilige Religion. Das müssen wir auch mal so ein bisschen im Hinterkopf betrachten.
Obwohl man ganz klar sagen muss, dass die Presse zu dieser Zeit, also diese frühe Presse, eigentlich noch gar nicht so sensationslüstern ist. Also das sind häufig so Berichte zu Finanzen zum Beispiel, vielleicht auch politische Entwicklungen.
Ja, aber es wurde auch erstmals Kritik in den Zeitungen natürlich geäußert. Und diese Kritik wollte man nicht hören.
Genau, das entwickelte sich dann immer mehr. Ne?
Ja, und führte dazu, da sind wir wieder bei einem schönen Act, dass 1712 der Stamp Act, also ein Stempelgesetz, erlassen wurde. Weißt du, was das besagt hat?
Nein.
Der besagte, dass jede publizierende Zeitung oder Zeitschrift eine Steuer entrichten muss. Und zwar richtete sich diese Steuer nach dem Umfang. Also jede Zeitungsseite, die damals auch Tabloid genannt wurde, daher kommt auch das Tabloid-Format, wurde mit einem Penny besteuert. Und daraus ergab sich auch der Preis der Zeitung. Das führte allerdings dazu, dass natürlich die Kosten für die Zeitung stiegen. Denn die Verleger wollten natürlich auch ihr Geld wieder eingespielt bekommen. Und das wiederum führte dazu, dass es deutlich weniger Zeitungsleser gab.
Ganz nebenbei führte das aber auch dazu, dass Zeitungen wirklich unangenehm zu lesen waren. Die waren winzig klein und ganz, ganz eng bedruckt.
Genau. Für den Staat war es natürlich super. Er konnte dadurch mehr Kontrolle ausüben und er bekam natürlich Steuereinnahmen. Das darf man auch nicht vergessen. Das wiegelte sich so hoch, dass, und da kommen wir jetzt endlich im 19. Jahrhundert an, dass sich in den 1830er Jahren wirkliche Kampfansagen entwickelten. Also Taxes on Knowledge, ne? Wie kann man unser Wissen versteuern? Das geht gar nicht. Und dieser Druck sorgte letztlich auch dafür, dass zwischen 1853 und 1861 alle Steuern, die erlassen wurden, Werbesteuer, Zeitungssteuer, Papiersteuer, schrittweise auch wieder abgeschafft wurden.
Gleichzeitig führte natürlich auch die industrielle Entwicklung, im Zuge der industriellen Revolution, davon hatten wir ja letztes Mal schon gesprochen, zu technischen Neuerungen. Das heißt, es war jetzt viel einfacher, Zeitungen zu drucken. Es gab die großen Druckermaschinen. Das wird auch als nächste große Revolution im Druckwesen bezeichnet, nach dem Buchdruck von Gutenberg. Das war wirklich eine derartige Verbesserung, dass es so einen großen Einfluss hatte.
Und die Nachrichten konnten sich natürlich deutlich schneller verbreiten. Wir hatten die Eisenbahn, wir hatten die Telegrafie. Also nicht nur das Produzieren der Zeitungen, sondern natürlich auch die Inhalte, die dort abgedruckt wurden, konnten viel schneller transportiert werden. Ob das jetzt aus den Kolonien war oder sonst irgendwo aus dem Land.
Ja, genau. Und die Zeitung selber auch, ne? Also man konnte eine Londoner Zeitung dann auch in Liverpool lesen zum Beispiel. Und so waren natürlich Informationen viel weiter zu verbreiten. Man liest ja auch oft in Zeitungen aus dem 19. Jahrhundert, genauso wie heute, 1:1 die gleiche Meldung. Ne? Da gab es dann ja auch schon diese Presseagenturen und so weiter. Das sind alles Entwicklungen dieser Zeit.
Und die Auflagenzahlen haben sich in dieser Zeit verdreifacht, was wiederum dazu führte, dass die rasch wachsende Nachfrage auch zu einem Wandel der Lektüre führte. Früher wurde in Lesesälen, in Clubs Zeitungen rezipiert oder teilweise wurden die Zeitungen auch in Pubs verliehen. Jetzt gab es die sogenannten Penny Papers, das heißt Straßenverkäufe, die günstig Zeitungen und das Volk brachten. Man kennt das ja ein bisschen aus den alten Filmen oder Geschichten, wenn da diese Zeitungsjungen die Nachrichten in die Straßen rufen. Das war jetzt neu. Diese Penny Papers waren eine ganz neue Form von Zeitungen, billigeres Material und um die Kosten niedrig zu halten. Und gleichzeitig konnten natürlich auch immer mehr Menschen lesen.
Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Alphabetisierungsrate in der Bevölkerung stieg innerhalb des 19. Jahrhunderts rapide an, also auch unter der ärmeren Bevölkerung.
Es sorgte auf jeden Fall dafür, dass diese Zeitung sich thematisch auf diese neuen Arbeiter und Unterschichten ausrichtet.
Und nicht nur im Text, sondern auch in der Tatsache, dass es auch sehr, sehr viele Bilder gab. Und das sind zu dieser Zeit noch gemalte Bilder, also häufig Holzschnitte, die dann eben abgedruckt wurden oder auch Zeichnungen. Noch keine Fotos, das kommt dann erst ganz am Ende des 19. Jahrhunderts, also nach den Ripper-Morden. Wir haben noch keine Fotos zu der Zeit in Zeitungen. Aber dass es eben so reich bebildert war, war auch der Tatsache geschuldet, dass eben manche Menschen noch nicht lesen konnten. Und die haben sich dann zum Beispiel die Illustrated Police News, also die illustrierte Polizeinachrichten, gekauft und konnten dann auch diese sensationellen Geschichten nachverfolgen, die im Laufe des 19. Jahrhunderts immer beliebter wurden. Während Anfang des Jahrhunderts eben noch sehr bodenständige Themen im Mittelpunkt standen, wird zum Ende des Jahrhunderts hin immer mehr auf Unterhaltung Wert gelegt, auf Sensationen und auch auf immer mehr, naja, Details, seien es blutige Details oder seien es eben so ein bisschen schlüpfrige Details, sowas wird immer beliebter, vor allem tatsächlich auch in der höheren Bevölkerungsschicht. Also die mochten sehr gerne die Geschichten lesen von Mord und Totschlag und Verbrechen.
Auf diese Entwicklungen reagierte auch die Polizei, um jetzt auch einmal nochmal den Bogen zu schlagen. Die Polizei musste nun versuchen, Journalisten und Presse auf Distanz zu halten. Sie wollten einfach verhindern, dass Informationen aus ihren Ermittlungen in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit gerieten.
Und das ist ja ganz spannend, weil vielleicht nochmal der Hinweis, wir haben ja gehört, dass sich die Polizei, wie sie heute ist, erst im Laufe des 19. Jahrhunderts so entwickelt hat. Und gleichzeitig entwickelt sich das Pressewesen. Und es war noch nicht klar zu dieser Zeit, wie eigentlich die Aufgabenverteilung sein sollte. Und gerade in der Mitte des 19. Jahrhunderts und, naja, so späteren Mitte, sieht man noch viel, wie sehr Reporter involviert sind in die Aufklärung von Verbrechen. Also die sind so direkt vor Ort, die fassen alles an, die gehen selbst ZeugInnen befragen. Und das ist ja was, das weit über das hinausgeht, was heute möglich ist und auch später im 19. Jahrhundert möglich sein sollte. Aber das war zu der Zeit noch nicht so klar abgegrenzt. Also es hätte wirklich passieren können, dass wir heute in einer Welt leben, in der Verbrechen durch JournalistInnen aufgeklärt werden, routiniert. Also das ist eine Entwicklungsfrage, die eben sich nicht so entschieden hat, aber zu der Zeit war das noch keinesfalls klar. Und deswegen musste die Polizei eben schauen, wie sie ihre Stellung behaupten können und das Ganze so ein bisschen im Zaum halten.
Genau, und um zu verhindern, dass das in irgendein Eigenleben innerhalb der Polizeibehörde entwickelt, wurde 1881 der Police Code verabschiedet, ein Verhaltenskodex für die Beamten, keinerlei Informationen an die Presse zu geben. Ja. Nina, ich würde sagen, wir haben gerade wieder einen schnellen Durchritt durch teils nicht ganz unkomplexe Themen gemacht, aber es war uns ganz wichtig, die letzten Bretter an unsere Bühne zu nageln, auf die jetzt der Whitechapel-Mörder bald treten wird. Uns ist wichtig, dieses Vorwissen einmal zu präsentieren, denn das Vorwissen hat natürlich auch die Zeitgenossen. Und die Whitechapel-Morde müssen in diesem Kontext betrachtet werden, von diesen sozialen, aber auch technischen oder politischen Entwicklungen. Das ist ganz wichtig.
Genau. Und das Ganze ist ja einfach total interessant, ne? Wie sich das alles so rausgebildet hat und was das auch für eine Zeit war, in der diese Mordserie passiert. Also wir hören ja, das sind noch ganz spannende Zeiten, in der sich viele Dinge auch erst rausstellen würden. Und wie das Ganze weitergeht, das sehen wir dann ab der nächsten Folge, wenn wir uns in das Jahr 1888 begeben.
Genau, wir wollen nicht erst mit denjenigen Opfern beginnen, die heute eindeutig dem Ripper zugeordnet werden. Viel wichtiger finden wir, dass bereits Anfang 1888, und zwar genauer im Februar, eine Häufung von Gewalttaten, teilweise sexualisierten Gewalttaten an Frauen begann, die letztendlich im Herbst des Schreckens ihren Höhepunkt fanden. Und versetzen wir uns in die Bevölkerung und in die Menschen im Jahr 1888, die haben natürlich nicht erst mit dem ersten Ripper-Mord von dieser schrecklichen Gewalt an Frauen im East End erfahren, sondern waren ein Teil einer Erzählung, die schon früher begonnen haben, und zwar im Februar. Und damit wollen wir in der nächsten Folge beginnen. Wir werden euch Annie Millwood, Ada Wilson und Malvina Haynes vorstellen.
Mit denen für uns zumindest die Geschichte um den Mythos Jack the Ripper beginnt. Dann hoffen wir jetzt, dass euch diese Folge gefallen hat. Wie gesagt, meldet euch sehr gerne bei uns. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und auf den Spuren Jack the Rippers zurückreist nach London ins Jahr 1888. Also auf bald, macht's gut und wir hören uns.
Tschüss.
Das war Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und teilt ihn mit euren Freunden.